Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder beziehungsweise zur ersten Folge von Das Pinke Sofa, unserem queeren Buch-Podcast. Mein Name ist Josia und ich sitze heute hier mit Kai. Hallo.
Hi. Ihr werdet mich wahrscheinlich auch immer öfter hier sehen, weil ich, beziehungsweise hören, weil ich mit Josia zusammen diesen tollen queeren Buchclub, ich sag mal, der ist toll, ist er auch, leite. Aber heute bin ich nur sozusagen in der Autorposition da. Das heißt, ich gebe mal das Steuer wieder zurück an Josia. Der darf mich heute nämlich interviewen.
Genau. Wir werden ein bisschen über deinen Debütroman quatschen. Sonnenkönig Pechrabe ist vor kurzem erschienen und wir haben den im April gemeinsam gelesen im Buchclub. Für alle, die uns noch nicht kennen, das Pinke Sofa ist ein Online-Buchclub für queere Literatur. Wir lesen gemeinsam auf Instagram unter dem Namen @daspinkesofa jeden Monat eine queere Neuerscheinung. Das kann aus allen möglichen Genrebereichen sein. Manchmal sind es auch Sachbücher oder Biografien, meistens aber eher so Jugendbuch, manchmal Fantasy, manchmal auch Liebesromane und immer mit einem queeren Thema. Und eben heute quatschen wir über Sonnenkönig Pechrabe. Ich dachte, ich stelle euch das Buch ganz kurz vor, aus meiner Perspektive. Kai, du kannst dann ergänzen, wenn du irgendwie findest, es fehlt was. also in Sonnenkönig Pechrabe wird beschrieben als Bridgerton, but in gay. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Für alle, die Bridgerton nicht kennen, das ist so diese Netflix-Serie, die im englischen Adel spielt, im 19. Jahrhundert, glaube ich, oder 18., 19. Jahrhundert 19. irgendwann. Ja. Dein Buch spielt im 19. Jahrhundert, ja. Und es ist skandalös und es gibt Liebesaffären. Und in deinem Buch geht es um Edward Arden und er ist eine männliche, ja, so männliche Prostituierte. Wie nennt man das? Was ist der perfekte Fachbegriff für ihn? Sexarbeiter.
Er ist ein Sexarbeiter. Heute ist ein Sexarbeiter. Ich glaube, damals wäre es a prostitute. So. Ja. Aber das ist tatsächlich auch so eine Begrifflichkeit, die ich recht schwierig fand, irgendwie da ein gutes Wort für zu finden, das sowohl historisch akkurat ist, als auch heute, ins Heute passt. Aber ja, mach mal deine schöne Zusammenfassung weiter.
Ja, und er ist halt eben Sexarbeiter und er lebt da so ein bisschen in der High Society, dadurch, dass er natürlich einfach Kontakte hat und da auch regelmäßig nach neuer Kundschaft sucht. Und das Spezielle ist halt, dass er sich jetzt als Sexarbeiter mit Männern trifft. Also er bietet schwulen Sex an, was in einer Zeit, in der das halt erstens nicht nur verpönt, sondern vor allem auch, glaube ich, verboten und mit Todesstrafe gehandelt wurde.
Yep.
Todesstrafe nicht?
Nein. Doch, Todesstrafe.
Okay. Todesstrafe, okay. Ja, natürlich ein spannender Job ist, beziehungsweise auch ein riskanter Job und das Ganze dreht sich, das Buch dreht sich dann so einerseits um ihn, aber es dreht sich eben auch um diesen Lord oder ich bin so überfordert mit all diesen Bezeichnungen. Lord Frederick Francis Melville. Ich muss sagen, das fand ich bei deinem Buch herausfordernd. Du hast viele Namen und ich finde das, gerade wenn es dann so Namen sind mit Titeln etc., bin ich manchmal so, oh mein Gott, wer ist wer?
Als ich irgendwie verstehen musste, was diese ganzen Titel eigentlich bedeuten und was jetzt dein Titel ist, wenn du Tochter oder der Sohn von irgendwem bist oder wenn du irgendwen heiratest oder wenn dich irgendwer anspricht, ja.
Stimmt, das habe ich gar nicht überlegt. Du musstest dir ja natürlich da auch immer akkurat überlegen, welcher Titel gehört denn zu wem und warum hat man diesen Titel genau. Habe ich mir gar nicht überlegt. Richtig. Ich habe halt nur gedacht, oh Gott, das sind viele Titel und viele Namen.
Ja.
Stimmt. Genau, und das Ganze dreht sich dann eigentlich so sein Leben von dem Edward und Freddy ist dieser Lord und es geht um einen Diebstahl von Schmuck, von teurem Schmuck auf einem Ball und die beiden kommen sich dadurch dann eigentlich näher oder beziehungsweise kommen dadurch in den Kontakt und es wird natürlich ziemlich spannend und ein bisschen erotisch und ein bisschen skandalös, würde ich sagen. ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten möchte, aber es wird natürlich auch romantisch am Ende, genau. Also es ist ein rundum spannendes Buch. Ich finde es ein bisschen schwierig zum Zusammenfassen, weil es passiert viel und
ja,
es hat auch
so
viele
viel
coole
passiert.
Nebenfiguren. Ja, und es hat halt auch coole Nebenfiguren, über die wir vielleicht auch noch ein bisschen quatschen können. Da kannst du dann vielleicht so ein bisschen sagen, welche Nebenfigur dir besonders am Herzen liegt. Aber zuerst mal würde mich super fest interessieren, so ein historischer, queerer Roman. Ja, klar, dass wir das brauchen, also das brauchen wir halt wirklich. Aber wie bist du da rangegangen? Ich habe mich das halt wirklich gefragt, wie geht man an etwas ran, wo es geschichtlich, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Informationen findet man dazu?
Ja, das war eben auch am Anfang so meine Angst. Aber ich habe mich schon davor, also so, ich würde sagen, ein Jahr, zwei davor ist so langsam so mein queere Geschichtsdurst geweckt worden und habe mich generell einfach auch mit deutscher queere Geschichte auseinandergesetzt und Podcasts gehört. Und da bin ich dann wirklich speziell dran gegangen und habe erstmal dieses typische Homosexuality in the 19th Century, sowas gegoogelt. Also, und ja, durchs Googlen bin ich auch an gute Quellen gekommen. Und am Ende auch habe ich durch, ja, akademische Portale, also die Uni-Bib und sowas, habe ich auch Bücher gefunden, die sich speziell mit solchen Themen auseinandergesetzt haben. Also teilweise waren es akademische Sachen, teilweise waren es auch Romane und Fiktion. Und da habe ich dann wieder auch neue Quellen gefunden, hinten in der Quellenangabe, wenn es hieß, darauf habe ich mich gestützt oder das war total hilfreich. Und manchmal waren es auch wirklich, also klar, diese recht generischen Infos so, was ist eigentlich die Regency, wer war da König, was waren so die kulturellen und ja, politischen Meilensteine. Das war recht einfach, aber dann eben doch diese Nische zu finden aus queeren Themen war nicht ganz so einfach, aber machbar. Und ich bin ja jetzt auch kein Historiker. Das heißt, die Sachen, die ich gefunden habe, werden auch andere Leute finden können. Aber ja, es hat sich dann doch was ergeben. Am Anfang hatte ich Schiss und am Ende hatte ich schon einiges an Quellen da, auf die ich zurückgreifen konnte.
Ja, also ich fand es zum Lesen auf jeden Fall richtig interessant, weil es halt so einerseits historische Romane allgemein ja immer interessant sind, so um einen Einblick in eine Zeit vor meinem Leben oder unserer allgemeinen Generationenzeit etc. zu sehen. Aber andererseits halt wirklich auch, weil es so ein bisschen diesen Einblick in eine queere Welt lange vor uns und vor vielen, ja, wichtigen historischen Momenten und Bewegungen und ja, Freiheits- und Menschenrechtserrungenschaften, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, halt steht. Wie
Das war auch so ein bisschen
ich
der Gedanke. Ja.
ja, das kann ich mir vorstellen. Wie bist du darauf gekommen, dass Edward Sexarbeiter ist? Also ich lieb's, ich find's mega cool. Ich finde, das ist auch so etwas. Ja.
Ja, nee, es hat sich tatsächlich, das war so, glaube ich, das Grundgerüst dieser Geschichte. Das wusste ich schon direkt von Anfang an. Ich muss dazu sagen, Bridgerton hat massiv zu diesem Buch beigetragen. Also der Pitch war von Anfang an Bridgerton but gay. Und es ist auch durchs Bridgerton-Schauen entstanden. Also ich habe so, es war eine der ersten Szenen in Bridgerton, wo sich Anthony ist einer der Hauptfiguren und wo er sich irgendwie direkt mal mit einer Frau vergnügt und auszieht und später nackt dasteht. Und ich dachte mir so, okay, das hätte ich auch gern, aber eben versuchen wir das mal mit schwulen Figuren zu der gleichen Zeit. Und von daher war irgendwie von Anfang an klar, so in dieser romantischen Beziehung, über die ich schreiben will, wird einer eben adelig sein und aus der Nobility kommen. Und einer eben, ja, arm, beziehungsweise Sexarbeiter. Und dann stellt sich nicht nur die Frage, wie können zwei Männer zu der Zeit glücklich werden, sondern eben auch dieser Klassenunterschied von, okay, wenn man die zwei jetzt zusammen in der Gesellschaft sieht, gibt es doch bestimmt auch andere Männer, die wissen, ui, der Mann treibt sich gerne mit anderen Männern rum, wieso ist er jetzt an der Seite von so einem Adeligen? So, und ja, dieses Szenario fand ich super spannend. Also ich finde, da lässt sich sehr viel mitspielen, mit dieser Dynamik, sowohl der Klassenunterschied als auch zwei Männer zu der Zeit. Und ja, also es hatte einfach diesen erotischen sexy Vibe, der da mit dabei war, aber eben auch einfach diesen, ja, diese Real-Life-Struggles, die die hatten, die halt super interessant zu erforschen sind, so, ja, gerade kreativ.
Ja, also ich fand, du hast das auch sehr kreativ ausgelegt. Also ich finde, da gab es viele witzige Momente, beziehungsweise auch interessante Gedankengänge oder nicht Gedankengänge, sondern Szenen und Momente. Für mich, was ich auch noch mich gefragt habe, hast du mit SexarbeiterInnen geredet für das Buch?
Nee, geredet nicht in dem Sinne. Es waren ja immer Qu Printquellen, auf die ich mich halt bezogen habe. Also gerade zu der Zeit, wo Sexarbeit ja ein Teil der Unterschicht war. Also ich weiß nicht mehr, was die Zahlen waren, aber ich glaube, jede zweite bis vierte Frau in London, die jetzt nicht Nobility war, hat sich mit Sexarbeit so über Wasser gehalten. Und dann war natürlich auch die Frage, gut. Das wird bei Männern wahrscheinlich, das werden nicht die ähnlichen Zahlen sein, aber es wird mit Sicherheit auch Männer geben, die ihren Körper verkaufen. So. Von daher waren das wirklich meistens so, ja, historische Quellen, auf die ich mich da irgendwie bezogen habe. Oder was ich auch gelesen habe, waren eben kontemporäre Bücher über Sexarbeit und die Rechte dazu. Also das waren jetzt die. Meine Quellen, was Sexarbeit betraf, waren alles schriftlich, beziehungsweise,
Ja.
ja, also Dokus oder Serien, da war jetzt nichts, da ist jetzt keine, in dem Fall, Real-Life-Erfahrung von einer Person, die ich kenne, mit drin.
Okay. Ja, nee, ich fand es einfach so, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie schreibt man so eine Perspektive zu so einem Thema, weil das ja auch irgendwie schon nochmal eine Arbeit ist, von der ich jetzt Respekt habe oder beziehungsweise
Ja,
was das
ich
psychisch
meine,
und physisch bei Menschen
ja,
auslöst.
kommt mit
Darum
ihren
habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie du
eigenen
dich da reingelebt
Risiken.
hast. Also, genau.
Ja, nee, es ist ja auch ein total, es ist ja auch ein super politisches Thema, also über das auch viel diskutiert wird, worüber auch einige hitzige Diskussionen entstehen so. Und es ist auch so ein bisschen, ja, eine Gratwanderung irgendwie, eine Möglichkeit. Ja, einen Weg zu finden, das darzustellen, sowohl als es ist eine Realität und es ist natürlich auch eine Realität, die jetzt dem Charakter in dem Buch irgendwie auch zu sozialem Aufstieg irgendwo verhilft. Andererseits ist es halt auch gefährlich und lebensgefährlich und kommt mit vielen anderen Risiken so. Und von daher es nicht zu romantisieren und gleichzeitig halt trotzdem irgendwie einzubringen. Ja, war schon ein Gedanke, den ich auf jeden Fall, der mich auf jeden Fall sehr viel beschäftigt hat währenddessen. Ja, ich meine, am Ende müssen LeserInnen sagen, ob ich das geschafft habe oder nicht. Aber ja, ich glaube, das ist was, womit ich recht zufrieden bin und tatsächlich auch viel gelernt habe. Also einfach die Tatsache, so ja, die ganzen historischen Quellen, die dazu waren und die Bücher, die modernen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, kann ich auch im Grunde nur empfehlen. So, also es sind echt spannende Themen, die einen auch selber nochmal irgendwie viel aufmerksamer machen.
Hast du?
Ja, und sich, ja.
Ja, genau. Ich wollte fragen, ob du da so eine Empfehlung hast zu einem Buch oder einer Serie oder einer Doku, weil mich persönlich interessiert das Thema. Aber ich kenne jetzt da gar nicht so viel Literatur, vor allem auch nicht deutschsprachig.
Ich glaube, ein Buch, das ich, das müsste es auch im Deutschen geben mittlerweile, aber mir fällt jetzt gerade nur der englische Titel ein, das heißt Revolting Prostitutes. Und das schaut sich generell so die verschiedenen rechtlichen Lagen global an, die sich mit, ja, die Sexarbeit halt legal machen oder illegal oder kriminalisieren. Das kommt auch von zwei Sexarbeiterinnen, die darüber schreiben. Und von daher war das war super, super aufklärend. Das war eine Sache. Und dann ein anderes Buch, das hat sich jetzt nicht kritisch damit auseinandergesetzt. Das hat sich halt generell mit queeren Subkulturen zu der Zeit auseinandergesetzt. Aber das war Mother Claps Molly House. Und das war eine, ja, das ist eher ein akademisches Werk, das generell dann natürlich auch männliche Prostitution zu der Zeit beleuchtet hat.
Okay.
Und es gibt noch ein Buch, das habe ich mir auch gekauft. Das ist geschrieben von, Da muss ich jetzt lügen. Ich glaube, es ist ein viktorianischer, also kein Georgian Sexworker, sondern viktorianischer Sexworker, also die Periode, die danach kommt. Und er hat das fiktionalisiert. Also es ist fast so eine Art Autobiografie eines schwulen Sexworkers im viktorianischen Zeitalter. Ich glaube, das heißt irgendwas mit, ich glaube, der Name ist Saul oder Paul, wenn ich drauf komme. Können wir es ja auch einfach noch in die Podcast-Beschreibung reinhauen.
Beschreibung
Aber
reinpassen, ja.
ja, es ist tatsächlich anscheinend von einem, ja, von einem Mann zu der Zeit wirklich geschrieben worden über seine ja, erotischen Abenteuer, die er halt erlebt hat. Inwiefern das jetzt wirklich akkurat ist und er das wirklich war, steht nicht so ganz fest. Aber das war auch was, was ich mir angeschaut habe, was auch spannend war.
Cool, okay, sehr interessant. Ja, wie gesagt, möchte ich mit dir auch noch ein bisschen über Nebencharaktere beziehungsweise allgemein über diese queere Kultur, die du ja im Buch auch irgendwie so noch ein bisschen aufgreifst, quatschen. Was sind da für dich so die Themen, die für dich besonders herausstechen? Also was ist so das, was du sagst, das war dir irgendwie wichtig, dass du das mit reinbringst, oder das ist das, was dir selber auch irgendwie super viel Spaß gemacht hat zum Schreiben?
Ich glaube, ich wollte eben einen großen Cast haben. Ich weiß, das macht zum Anfang kompliziert, weil man sich so denkt, oh Gott, wer ist jetzt wer? Gleichzeitig
Ja.
wollte ich eben diese verschiedenen Perspektiven von anderen Figuren zu der Zeit reinbringen, um zu zeigen, so, es gab wirklich viele queere Menschen oder Realitäten zu dieser Zeit. Die haben schon immer existiert, die werden immer existieren. Und die haben auch in der Regency existiert, so. Und deswegen, ja, habe ich einen prominenten Lebenscharakter, der ist lesbisch, das ist Sally. Und die ist Schauspielerin. Dann ist die Schwester von Freddy, also auch eine Adelige, ist aromantisch und asexuell. Wobei das natürlich auch eher subtil angesprochen wird, weil man muss auch bedenken, das Vokabular war damals noch nicht da, um solche Erfahrungen zu beschreiben. Und gleichzeitig gab es noch auch Transmenschen zu der Zeit. Und da habe ich mich natürlich auch vorher informiert, wie die gelebt haben. Und Samuel zum Beispiel ist ein Transmann, der eine Schneiderei führt in dem Buch, über den wir auch ein bisschen mehr erfahren. Und dann gibt es noch andere trans- bzw. nicht-binäre Menschen in dem Buch, die auch mal immer wieder größere und kleinere Rollen spielen. Also das mal so die Hauptfiguren und natürlich auch noch einige andere schwule Männer, die auch ganz verschiedene Leben leben. Aber da war eben einfach ja mein Ziel zu zeigen, die haben alle existiert. Natürlich habe ich mir deren Geschichten ausgedacht. Und mein Ziel war eben auch zu zeigen, dass queere Menschen nicht nur gelitten haben. Die hatten keine schlimmen Schicksale, die wurden nicht alle getötet oder verprügelt und vertrieben. So, die haben halt, ja, die wurden geboren, die haben gelebt, die haben gelitten, weil sie Menschen sind, wie jeder andere Mensch auch. Und am Ende gab es ein Happy End oder es gab halt kein Happy End. So, aber ich wollte, es gibt, ja. In historischen Romanen und generell in Romanen heute noch, es geht nicht nur um historische Sachen, werden queere Menschen halt doch irgendwie immer als, ja, so ein bisschen Mitleidswesen dargestellt, die halt irgendwie ein tragisches Schicksal haben, weil sie
Ja.
sind, wer sie sind. Und davon wollte ich halt wegkommen. Ich wollte es nicht unter den Teppich kehren, weil schlimme Sachen passieren, weil man ist, wer man ist, aber gleichzeitig. Ja, hat man auch einfach, lebt man auch einfach sein Leben weiter, ohne ständig darüber nachzudenken, wer man ist und in wen man sich verliebt, so oder in wen man sich nicht verliebt eben. Ja.
Ja, ich glaube, das ist allgemein so etwas, was ich jetzt nicht nur in deinem Buch, sondern allgemein eine schöne Entwicklung in queerer Literatur finde. Es gibt schon immer noch viele Bücher, die von queerem Leiden oder queeren tragischen Geschichten erzählen, und die sind halt auch Realität irgendwie. Aber ich finde halt echt auch richtig schön zu sehen, dass es viele hoffnungsvolle, viele humorvolle, viele, keine Ahnung, romantische Geschichten gibt, die einfach vielleicht schon mit queerer Leidensrealität manchmal zu tun haben, aber vor allem eigentlich mit queerer Freude. Und das ist für mich auch so ein bisschen das, was ich suche, für mich persönlich, weil
Ja, Geht mir auch so. Also ich muss auch sagen, ich finde es halt gerade in Büchern von nicht-queeren Menschen, finde ich es halt tricky, wenn es gibt irgendwie diese eine queere Person und der passiert dann was Schlimmes. So, und dann fühle ich mich immer so ein bisschen sehr benutzt. Aber ich meine, wir brauchen ganz viele verschiedene Geschichten. Und dass da queeres Leiden natürlich genauso thematisiert wird wie Queer Joy, ist super wichtig. Und ich wollte so ein bisschen beides tun, aber ich wollte eben auch hier ganz klar zeigen, es passieren schlimme Sachen, aber so ein Happy End ist irgendwo möglich, aber man muss halt dafür kämpfen. So, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Also es war wirklich kein Spoiler.
Nein, das war kein Spoiler. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir noch über das Buch an sich selber sprechen wollen. Hast du noch irgendwie so ein mega spannendes Detail so zum Writing-Process? Wie hast du das gemacht? Also, weil wir stehen jetzt schon ein bisschen länger im Kontakt wegen unserem Buchclub und irgendwann hat es dann geheißen, du schreibst ein Buch und ich war richtig hyped, ich war auch gespannt. Magst du so ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat? Wie war das Schreiben für dich? Das war dein erstes Buch.
Ja, also es war das zweite Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe
Okay.
davor schon ein komplett anderes geschrieben und das ist auch fertig. Und das habe ich aber auf Englisch geschrieben. Und wenn es dazu irgendwann Neuigkeiten gibt, werde ich dazu Neuigkeiten verkünden. Aber das war jetzt das erste deutsche Buch, das ich geschrieben habe. Und da war es so, die Idee kam, als die erste Staffel von Bridgerton kam. Das heißt, das war, lass mich lügen, Anfang, war das 2021? Nee, 2022 kam jetzt die neue Staffel raus. Das heißt, die erste Staffel kam, glaube ich, Ende 2020 raus. Kann das sein? Ja.
20, ja, ich hatte auch gesagt, das war
Ja,
irgendwann so
genau.
Ende. Ja,
Und
25. Dezember
saß ich gerade
2020 steht da online.
an
Ich
meiner
habe es gerade
ersten
geguckt.
Geschichte dran, aber da
Ja.
kam eben dann die Idee für das zweite. Und dann hatte ich diesen recht guten Pitch, aber von wegen Bridgerton but gay, aber noch keine krasse Handlung. Und dann hat sich's auch dadurch ergeben, dass wir eben, ja, dass ich seit einiger Zeit blogge, über queere Bücher spezifisch blogge und eben auch das pinke Sofa habe, dass dann eine Lektorin mit mir in Kontakt getreten ist und meinte, hey, du schreibst doch auch, oder? Kannst du uns mal ein paar Texte von dir schicken und vielleicht ein paar Ideen? Und vielleicht ergibt sich da ja was draus. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann kam sie zurück und meinte, hey, Bridgerton but gay finden wir super cool. Würdest du das schreiben? Und
Cool.
dann habe ich da ja gesagt. Und auch erstmal, also es war so ein bisschen Freude und Angst gleichzeitig, weil ich dachte, wow, okay, dein erstes Buch, das du jetzt hier irgendwie veröffentlichst, wird einfach mal ein historischer Roman. So, das war nicht der Plan.
Ja, und dann auch noch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, einfach so, okay, willst du das machen? Also es war ja jetzt nicht so, dass du ein fertiges Buch an jemanden
Ja,
rangetragen hast,
richtig.
was auch nochmal so ein bisschen eine andere Situation gewesen wäre, weil ich glaube, mit einem fertigen Buch jemand wohin zu gehen, ist dann wie schon, ja, man hat ja eine Sicherheit über die Geschichte, aber du musstest ja dann eigentlich eine Geschichte schreiben zu einem Thema oder zu einem Pitch, dass du dir überlegt hast. Das stelle ich mir auch noch ganz
Richtig.
interessant vor.
Nee, es war super spannend. Also ich habe dann auch wirklich erstmal einen Monat damit verbracht, mich einfach nur einzulesen, weil ich dachte, wow, du weißt wirklich nicht halbwegs genug über diese Zeit, um da irgendwie, wie wirst du jemals realistisch dieses Leben darstellen können und London zu der Zeit so. Und
Ja gut, aber da kannst du dich ja beruhigen. Ich meine, wenn wir Bridgerton angucken, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt eine Realität dieser Zeit.
natürlich nicht, aber es war schon so ein bisschen mein Anspruch, da ein bisschen
Ja,
realitätsnaher
klar.
dran zu gehen. So.
Ja, nee, das verstehe
Und
ich.
ja, und deswegen war es erstmal einfach so ein generelles Anlesen. Ich habe mir auch nochmal hier Emma und Stolz und Vorurteil und was weiß ich was angehört, angeschaut. Also den ganzen Kram und mich auch mit
Ja.
der Kleidung auseinandergesetzt. Und das hat erstmal ja einige Wochen gedauert. Und dann wusste ich so, okay, ich habe die Haupthandlung, ich weiß, was mein Ende sein wird. Ich kenne den Anfang. Wie fühle ich diese Mitte? Und dann war es einfach, dann habe ich mich hingesetzt und habe erstmal gesagt, okay, wir gehen jetzt kapitelmäßig durch, wir schauen jetzt einfach wirklich handlungsmäßig, was hier rauskommt. Und dann hatte ich recht schnell, innerhalb von einer Stunde oder zwei, hatte ich einen groben Handlungsstrang.
Oh, okay.
Und wiederum musste ich dann natürlich aber die Kapitel mit Wörtern füllen, so. Und das wurde dann am Ende ein bisschen mehr als erwartet. Also es sollten, ich glaube, es hieß so, ja, 300 Seiten abgeben. Das wurden dann bei mir 400, wie man in dem Buch sehen kann. Also es wurde auch ein bisschen mehr. Die Handlung hat dann das Buch so ein bisschen gesprengt. Aber ja, dann habe ich die nächsten Wochen und Monate damit verbracht, eben die Handlung zu schreiben. Und am Anfang bin ich so, ja, zu verschiedenen Kapiteln und Figuren gesprungen. Und am Ende war es dann doch, je mehr ich eine Ahnung hatte, was ich eigentlich schreibe, umso mehr bin ich chronologischer vorgegangen. Und habe das dann von Anfang bis Ende durch. Und natürlich gab es auch so Kapitel, auf die ich mich riesig gefreut habe. Und andere, wo ich wusste, oh, ich muss jetzt vom einen Kapitel zum anderen kommen und da passiert aber noch was dazwischen und das muss passieren, so. Ja, und dann habe ich den ersten Entwurf abgegeben, hatte ein paar Wochen Ruhe und dann kam das Lektorat zurück. So. Und da ging es nochmal ran. Also, und dann gab es ja nochmal ein Lektorat, einen zweiten Durchlauf. Also, ja, die Story, am Anfang hatte ich echt Schiss, muss ich sagen. Und dann bin ich so daran gewachsen und mit diesen Figuren vor allem gewachsen, weil denen wollte ich gerecht werden. Und das hat auch super Spaß gemacht. Also, ich habe so einfach, ja. Die Charaktere, in die habe ich mich verliebt, gerade einige Nebencharaktere. Und
Ich
ja,
finde,
wollte.
das spürt man tatsächlich auch ein bisschen. Also ich finde, man
Ja.
spürt da so deine, es klingt jetzt blöd, aber so deine Leidenschaft für diese kleinen Nebengeschichten, diese kleinen Nebendetails. Manchmal habe ich mir so gedacht, so, ich glaube, der
Ja.
mag die Figuren selber so gerne, dass er unbedingt da was schreiben möchte, weil es hat ja nicht immer eine riesen Relevanz für die Hauptstory oder teilweise gar keine. Aber ich fand es halt trotzdem
Ja.
cool, weil das Buch dadurch, also ich finde halt immer so, manchmal denke ich mir so, bei Büchern, das wirkt so, als würde es irgendwie um vier Figuren gehen und die hätten gar keine anderen Menschen in deren Leben. Weißt du, wie ich meine?
Nee, stimmt.
Dabei, wenn ich ja mein Leben angucke und sagen wir jetzt, ein Buch würde über mein Leben geschrieben werden, dann hätte ich vielleicht auch eine Love Story und vielleicht noch eine Side Story oder so, aber dann hätte ich ja auch noch irgendwie 30, 40 Menschen, die in meinem Leben einfach so vorkommen zwischendurch.
Ja.
Und das fand ich bei deinem Buch wirklich ganz cool, weil ich das Gefühl hatte, man spürt da, dass diese Menschen in einem sozialen Feld sich bewegen
Ja.
und nicht nur einfach isoliert für diese Story existieren.
Richtig, das ist generell auch so ein Ding, was mir sehr wichtig ist, ist dieses, das hilft extrem beim Worldbuilding. Es hilft
Ja, genau.
total als Leserin irgendwie eine Welt zu erschaffen, die glaubhaft wirkt. Wieder, da kann ich jetzt nicht als Leserin meines Buches sprechen, weil ich habe es geschrieben. Das heißt, da müssen jetzt andere sagen, ob das funktioniert oder nicht. Aber das ist für mich immer schon wichtig, da einen Cast an Nebencharakteren zu haben, die zwar irgendwie, da können dann manche sagen, okay, spielt das jetzt wirklich eine Rolle für den Hauptplot? Und vielleicht spielt es keine Rolle für den Hauptplot, aber es spielt eine Rolle, um diese Welt glaubhaft zu machen. Ja, dass man das Gefühl hat, man kann das anfassen und es ist realistisch so. Und
Ja, und ich finde
ja.
gerade bei einem historischen Roman dann auch nochmal, um das besser zu verstehen. Also ich meine, wenn das jetzt in einer Welt spielen würde, die wir einfach alle sehr gut kennen, ist es nochmal was anderes. Aber dadurch, dass das ja auch in einer Zeit spielt, die jetzt den meisten von uns eben höchstens von Serien oder vielleicht anderen Büchern vertraut ist, finde ich das schon ganz cool, da noch mehr Einblicke zu bekommen, als jetzt nur Main Character, Love Interest und vielleicht noch irgendwie ein Rivale oder was auch immer.
Ja, richtig. Und das hat halt auch dazu geführt, wie ich es vorher schon erklärt habe, dass wir halt ganz andere Perspektiven bekommen haben. So. Und da war auch ab und zu mal kam so die Frage, Kai, willst du das Kapitel wirklich behalten? Soll das aus der Sicht dieser Person sein? Und ich dachte mir, ja, es ist vielleicht ungewöhnlich, da diese vereinzelten Kapitel aus einer Sichtweise zu haben, die wir wirklich nur einmal in diesem Buch bekommen. Gleichzeitig gibt's dir noch mal eine andere Geschichte. Es gibt dir noch mal ein bisschen mehr. Ja, einen anderen Einblick in ein Leben, das irgendwie doch von 200 Jahren später einfach sehr fremd wirkt und dadurch ein bisschen, ja, nahbarer gemacht wird so. Und ja, ich liebe diese Charaktere auch sehr, deswegen wollte ich über sie schreiben.
Ja, aber ich finde das auch cool. Also ich finde das, ich mag das irgendwie auch ganz gerne, wenn so ein bisschen, ja, wenn man einfach so ein bisschen merkt, dass ein Autor oder eine Autorin da ja auch eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Liebe für die eigenen Figuren und die
Ja.
eigene Geschichte hat. Ja, ich würde sagen, wir gehen nachher dann noch ein bisschen zu queeren Themen. Jetzt noch so eine abschließende Frage zu deinem Buch. Ist ein zweiter Teil geplant? Ich glaube, du hast das auf Instagram schon mal so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du es ja im Podcast auch nochmal sagen für die Hardcore-Fans.
Also, as of now, was kann ich dazu sagen? Es wird, die Geschichte von Edward und Freddy ist beendet. Ich werde keinen zweiten Teil darüber schreiben, was sie jetzt noch so im Leben führen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, generell noch einen anderen Teil in dieser Welt zu schreiben, der dann theoretisch auch als Standalone funktioniert, aber wo wir eben Figuren, die wir vielleicht doch schon kennen, wieder treffen, so. Und da habe ich auch schon jemanden im Kopf, über den ich das schreiben würde. Am Ende stellt sich natürlich die Frage, ob da LeserInnen das haben wollen, ob der Verlag da Lust drauf hat, so. Also ich glaube, ob ich da auch Zeit für habe, das sind so einige einzige, ja, das sind so einige Elemente, die irgendwie passen müssen, damit das stattfindet. Wenn es was gibt, melde ich mich. Momentan ist das alles, was ich so dazu sagen kann.
Okay, sehr cool. Das heißt, es besteht ein bisschen Hoffnung und wenn nicht, dann kann man aber schon mal darauf hinweisen. Du hast ja vor kurzem auch verkündigt, dass nächstes, ich weiß
Oh
das
ja,
Datum
nächstes
nicht.
Jahr im Januar, ja.
Genau, ich wollte irgendwie sagen Frühjahr, aber ich weiß nicht genau wann. Erscheint ja ein Sachbuch von dir. Ja, ich denke, wir müssen jetzt da noch nicht super viel darüber reden. Aber das wird ein queeres Sachbuch über Liebe, Selbstfindung, Coming Out etc., so wie ich das verstanden habe.
Richtig, ja, es wird so eine Art Empowering Guide für queere Teenager und junge Erwachsene, einfach um zu sagen, du bist gut so wie du bist. Hier sind Infos, hier sind Ressourcen, hier ist ein bisschen Aufklärung und ich hoffe, das hilft dir so auf deinem Weg. Ja.
We love. Sehr nice. Ja, ich möchte ein bisschen mit dir noch allgemein über Queerness sprechen. Auch.
Let's.
Nein, aber so, wir sprechen super oft über andere Geschichten und andere Stories. Wie ist für dich so Queerness? Wie war so dein Weg? Wie hast du das erlebt, wenn du darüber reden magst, so ein bisschen? Aber ich glaube, ich finde das immer ganz cool, bei AutorInnen zu sehen, die selber queer sind und darüber schreiben. So, woher kommen die?
Ja.
What inspires them?
Ja, ich. Aha. Tricky. Also, ich hatte auch dieses Kleinstadt. Ich war dieser Kleinstadt-Gay, der keine anderen Schwulen kannte. Und hatte dann doch einen recht großen Freundeskreis, der dann auch super supportive war. Und trotzdem auch gleichzeitig viel Mobbing und Ausgrenzung erlebt. Gleichzeitig trotzdem auch, glaube ich, ein sehr gesundes Selbstbewusstsein gehabt. Das heißt, ich habe mir da selten irgendwie was wegnehmen lassen, wusste aber auch, ich muss irgendwann aus dieser Kleinstadt weg und das habe ich dann auch gemacht. Das war dann erstmal so ein Jahr im Ausland und dann bin ich nach Berlin und in Berlin gibt es natürlich auch eine riesige queere Kultur so und gleichzeitig wurde es natürlich auch durch die Bücher, die ich gelesen habe. Also ich habe mir als Teenager ganz klar queere Bücher rausgesucht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das war so die einzige Möglichkeit, an Menschen wie mich ranzukommen. Und deswegen bin ich auch sehr schnell ins Englische gerutscht, weil es im Deutschen wenig bis gar keine queeren Bücher gab, an die ich irgendwie rankommen konnte. Und im Englischen war da dann doch einiges mehr. Das heißt, ja, meine Queerness hat sich sehr stark etabliert durch die Figuren und Repräsentationen, die ich in Büchern gesehen habe, als dann auch in Serien und Filmen und generell in Popkultur auf Social Media und Co. Und ja, als ich dann später eben auch mehr mit queeren Menschen in meinem Leben zu tun habe, das war so immer so irgendwie dann auch ein Jugendtraum, so, ich will gar nicht zwingend diesen Boyfriend, klar wollte ich ihn schon, aber ich dachte mir auch einfach, so ein Freundeskreis aus Schwulen und Lesbischen und Transmenschen, einfach, ja, um irgendwie das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. Das habe ich mir immer extrem gewünscht und auch gefunden, muss ich sagen. Also, das ist ein super tolles Gefühl. Und ich meine, am Ende bin ich hier gelandet, weil ich immer noch sage, in der deutschen Buchszene gibt es nicht genügend queere Literatur und gibt es nicht genügend queere Stimmen. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Und deswegen sitze ich jetzt gerade hier vor diesem Mikrofon und unterhalte mich mit dir über queere Dinge.
Yes, also ich meine, das ist ja bei mir eigentlich genau gleich wie bei dir, einfach ein bisschen zeitversetzt. Ich würde behaupten, ich bin ein paar Jahre später mit allem, weil ich auch ein paar
Würde
Jahre
ich auch
jünger bin.
behaupten, ja.
Und bei mir ist es halt einfach so gewesen, ich hab schon auf Englisch gelesen, aber ich hatte halt schon krass das Bedürfnis, auf Deutsch dann auch zu lesen und da auch irgendwie auf Deutsch Bücher zu liefern für die Leute, die mir folgen. weil ich halt vorher auch nur über Deutsch geredet, also über deutsche Bücher geredet habe.
Ja.
Also bei mir, jedes Mal, wenn ich halt englische Bücher empfehle, kommt halt die Frage, gibt es das auch auf Deutsch? Und ich bin so, ich hoffe es bald. weil, ja, und darum finde ich halt das Pinke Sofa, wir haben mittlerweile ja, machen das jetzt über ein Jahr. Und ich finde schon ganz cool, wie viele unterschiedliche Bücher wir gelesen und auch vorgestellt haben.
Ja.
Und
auch zu sehen, wie viel noch kommt, ja.
Genau, ich glaube, da kommt auch noch viel und ich glaube, es hat sich auch echt viel getan. Wobei, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, doch, du hast es sogar auch in deiner Story gepostet, das mit dem Verlagsprogramm, wo man gesehen hat, dass halt in den großen Publikumsverlagen, also das sind so, für alle, die nicht so im Buchfachjargon drin sind, die großen Verlage, das sind Medienhäuser, die eigentlich so einen Großteil des Buchmarktes dominieren und halt auch eigentlich entscheiden, was am Ende auf den Bestsellerlisten steht und im Buchladen etc. Und dazu gehören halt so Random House, wo ganz, ganz viele Verlage dazu gehören. Dazu gehört Bonnier, dazu gehören, ich weiß gar nicht, Holzbrink und die Fischer Verlage und was da alles dazu gehört.
Ja.
Also es sind relativ große Unternehmen und
genau die ganzen Verlagsvorschauen angeguckt und es hat damit angefangen, dass einer, ich glaube Autorin war es, Mareike Fallwickel, und ich glaube noch eine andere Person auf Twitter, aber das hat damit angefangen, dass sie gesagt haben, wow, ich glaube es war das Hansa-Programm, da sind keine Frauen im Winter-Herbst-Programm, so, da kommen einfach keine Frauen vor. Und dann hat sich eben auch noch jemand angeguckt, wie viele queere Menschen werden eigentlich veröffentlicht. Und das waren auch erschreckend wenige. Also ja, und ich kann das auch nur so zurückgeben. Also ich denke mir auch so, ja, okay, es werden queere Bücher veröffentlicht, aber ich muss aktiv nach ihnen suchen. So, ich muss aktiv nachfragen. Und manchmal denke ich, wow, hier gibt es gerade super wenig.
Und was mir halt auch,
ja.
Ich weiß nicht, fällt dir das auch auf, seit wir den, ja, du hast das wahrscheinlich schon ein bisschen davor, weil du davor schon, so sagen wir, viel über queere Literatur extra gebloggt hast oder gepostet hast, aber seit wir das Pinke Sofa haben, habe ich relativ oft Anfragen von Verlagen etc. oder AutorInnen, die dann irgendwie so sind, ja, also es erscheint ein neues Buch und das ist jetzt nicht unbedingt queer, aber da ist dann auch irgendwie noch eine Nebenfigur mit bla 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 und so und dann denke ich mir immer so,
ja,
also ich bin schon nice an sich, ich finde das auch nicht, also ich finde das klingt jetzt mega undankbar, aber ich sage auch nicht, dass ich Nebenfiguren an sich nicht nett finde, wenn die auch mal queer sind, aber dass sie dann das versuchen, irgendwie so bei einem queeren Buchclub oder beziehungsweise bei queeren Bloggern als queeres Buch irgendwie so halb zu vermarkten und das dann auch irgendwie unserer Community anzudrehen als queeres Buch, finde ich manchmal ein bisschen kritisch, weil ich mir halt so denke, räumt mal euer Programm auf, räumt mal ein bisschen auf mit weißen alten Hetero-Männern und packt halt ein paar queere Menschen und Frauen und andere Geschlechter mit rein.
Ja.
Und dann könnt ihr euch wieder melden. Nicht, weil ich undankbar bin, aber manchmal bin ich so ein bisschen, habt ihr verstanden, worum es geht?
Ja, ich find's auch dann schwierig irgendwie, wenn Verlage queere Bücher veröffentlichen und dann wird das aber fast schon, das fühlt sich immer so ein bisschen an, als würden die das extra gar nicht sagen, dass es queer ist. Und dann denke ich mir auch so, wieso muss ich so sehr danach wühlen? Wieso kann ich irgendwo was dazu stehen? So, also als hätten sie fast Angst, das als queer zu vermarkten. Ich glaube, manchmal kommt auch dazu, und ich hätte natürlich auch gern, dass wir uns in die Richtung bewegen, dass die Queerness keine Rolle spielt. In dem Sinne, dass es einfach nicht wichtig ist, ob dieses Buch queer ist oder nicht. Und das finde ich toll. Gleichzeitig, wo es uns aber weiterhin an Sichtbarkeit fehlt, fände ich es dann schon wichtig, wenn zumindest irgendwo steht, queere Themen, queere AutorInnen, behandelt das oder das so. Also das nervt mich immer so ein bisschen. Einerseits, weil ich eben so sehr danach gucke und sie mir es schwer machen und ich dann extra nachhaken muss. Aber ja, Anfang, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, die haben so ein bisschen Schiss, mit solchen Büchern rauszugehen.
Ja.
Oder wissen nicht, wie sie darüber reden sollen.
Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie super schwierig geworden, manchmal so eine gute Balance zu finden. Ich finde es, wenn es halt Bücher sind, wo die Figur zum Beispiel einfach queer ist, aber die Queerness irgendwie eigentlich gar nicht so eine zentrale Rolle spielt, dann frage ich mich, okay, wie krass queer müssen sie es vermarkten? Eigentlich ist es ja eigentlich nice, wenn es einfach gelesen wird von allen Menschen, die sich für diese Geschichte interessieren. Aber gleichzeitig fände ich es auch schön, wenn queere Sichtbarkeit auch wirklich queer ist und man, also ich meine wirklich sichtbar ist, Queerness
Ja.
wirklich sichtbar ist. Ja, hat man das verstanden?
Ja,
Ich
es ist so
denke.
ein Mittelding. Das,
Genau.
es ist schwierig. Ich hatte das gerade eben wieder bei dem Cover, um mal wieder kurz ein bisschen Selbstwerbung zu schalten, Eigenwerbung zu schalten. Aber da war es auch die Frage, okay, wir wollen, dass es queere Menschen erreicht. Wir wollen, dass es sichtbar queer ist. Und gleichzeitig wollen wir halt nicht, dass es Regenbogen Love is Love schreit, so, weil das auch eben, ja, weil das eben auch abschreckt und das teilweise schwierig macht für queere Menschen, die nicht geoutet sind, oder in einem
Ja, ich glaube,
Umfeld
genau das
sind,
ist,
das
finde ich, auch so
queerfeindlich
ein
ist,
Punkt.
ja, dann
Ja.
sowas zu lesen oder zu kaufen. So, und ja, ist ein Gleichgewicht. Man merkt, Queerness ist ja gerade auch in der Verlagsszene noch kein einfaches Thema, das bequem angekommen ist und ja, jetzt einfach läuft. Da gibt es noch einige Baustellen.
Okay. Also wir haben jetzt schon super, super viel geredet. Und ich würde sagen, wir kommen auch langsam so zu einem Ende. Aber bevor wir das machen, möchten wir noch ein bisschen über die queeren Bücher aus dem April sprechen. Einerseits so,
Und
was neu erschienen ist,
ja,
aber vielleicht auch hast du irgendwas.
und queere Bücher, die wir generell irgendwie gelesen haben oder die so
Genau.
da waren. Willst du
Willst du
anfangen oder soll
anfangen?
ich?
Okay.
Ja, dann.
Machen wir so abwechslungsweise jeweils einen
Yes.
Titel oder so. Okay,
Perfekt.
also ich fange an damit, dass ich, jetzt kommt Eigenwerbung von mir, ich habe Phoenix Kühnert interviewt für meinen
Ja, sehr
Podcast
cool.
und sie hat Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau geschrieben. Das ist ein, ja, es ist ein, ich weiß gar nicht genau, was so die Bezeichnung ist. Es ist wahrscheinlich eine Biografie, aber irgendwie auch ein Sachbuch rund ums Thema Transfrau sein. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön geschrieben, vor allem, weil es einfach eine Perspektive ermöglicht auf so, also man hat so das Gefühl, Phoenix Kühnert könnte die Nachbarin halt sein. Es wirkt, es ist jetzt halt nicht irgendwie eine amerikanische Geschichte, was man halt bei queerer Literatur schon noch oft hat, dass es halt Übersetzungen etc. sind, sondern es ist wirklich jemand, der irgendwie sehr nahbar wirkt und das Buch ist extrem verletzlich und ich habe da sehr viel mitgenommen für mich und kann das auf jeden Fall empfehlen. Hast du es gelesen?
Ich habe es nicht gelesen, ist noch weiterhin bei mir auf dem Radar. Ich will es auch lesen,
Ja.
aber noch nicht. Hätte ich jetzt aber auch genannt, so als das wäre ein Titel, den ich im Auge hatte. Ja, ich habe diesen Monat, das habe ich gerade sogar auch als Buchtipp bei uns auf unserem Instagram gepostet, das pinke Sofa, habe ich gelesen, Muslimaniac. Und das ist ein Buch von einem muslimischen Autor, der sich generell eben mit ja, Muslimfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland auseinandersetzt und sich das genauer anschaut und dekonstruiert. Und da eben auch, es gibt ein Kapitel, das heißt Queer Jihad, wo er sich speziell anguckt, wie, ja, wie ist die Beziehung zwischen Queerness und Muslimen in Deutschland, beziehungsweise im westlichen Raum. Und da hat er auch einfach so ein bisschen die Geschichte von Queerness und Homosexualität im Islam selber so ein bisschen aufgerollt und dann, wie der Kolonialismus das alles so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und jetzt sieht es aus, als wären Muslime irgendwie die homofeindlichen Menschen und die homofeindliche Kultur, obwohl der Einfluss sehr stark eben von der westlichen, weiß geprägten Welt kam. Und ja, es ist jetzt auch nicht so, als wären weiße Menschen weniger oder weiße christliche Menschen weniger queerfeindlich als muslimische Menschen oder ja, jüdische Menschen. Also ich glaube, so er dekonstruiert einfach dieses Bild von Muslime gleich schlecht, weil ja, wie wir wissen, so funktioniert es nicht.
Nein, und ich glaube, am Ende man kann das auch einfach nicht immer alles über den Kamm scheren. Am Ende ist es immer eine Entscheidung, die jeder Mensch ein bisschen für sich selber trifft.
Ja.
Also ich
Ja, es ist
möchte es
immer
jetzt
diese
nicht.
Frage von wegen, eine Person muss alle repräsentieren und
Genau.
da hakt es halt. Ja.
Genau. Spannend. Okay, das kannte ich nämlich noch nicht. Ich habe das vorhin gesehen und ich fand's, ich habe es mir auf jeden Fall abgespeichert.
Yes.
Ich habe noch ein Buch. Ich weiß gar nicht, wir haben das jetzt nicht in unseren Neuerscheinungen reingetan, aber das neue Buch von Mareike Fallwickel, Die Wut, die bleibt, das ist vor allem ein feministisches Buch, Aber was ich an Mareikes Bücher sehr gerne mag, ich habe auch ihre anderen beiden gelesen, da ist immer ein Hauch Queerness drin, manchmal mehr, manchmal weniger. Im letzten Buch war zum Beispiel der Bruder der Protagonistin schwul und hat ein super schönes Happy End bekommen. Und ich habe da auch geheult, weil ich es einfach mega cute fand, dass das so stattfindet in einem Buch, das irgendwie über ganz andere Themen geht. Und jetzt auch in dem Buch hier ist die Protagonistin, die eine verliebt sich halt ein Mädchen oder hat einen Crush auf die. Und das ist halt irgendwie nie ein Thema oder irgendwas, sondern das findet irgendwie einfach auch noch statt. Und das ist so etwas, was ich sage, mag ich ganz gerne, wenn ich Bücher lese, dass es dann einfach vorkommen kann und darf und sollte, ohne dass wir jedes Mal auch einen ganzen Roman daraus machen müssen, sondern dass es aber auch irgendwie nicht krass betont wird, sondern es ist dann einfach so, die sagt dann, hey, ich finde die gerade mega hot und dann sagt ihre beste Freundin, ja, voll, ich auch.
Finde
Und
ich
das ist
cool.
es dann halt. Also sowas mag ich und ich finde, das Buch ist einfach so aus der feministischen Perspektive auch sehr lesenswert. Das ist es nicht unbedingt queer, aber ich finde,
Ja,
da
ich
wir
auch.
allgemein für Diversity und so uns einsetzen, würde ich sagen, passt ganz gut.
Ich oute
Ja.
mich da auch als Fan von ihr, weil ich auch ihre ersten zwei Bücher gelesen habe und
Was fandest du besser? Sag mir mal ganz kurz, wir brauchen einen kurzen
ich
Austausch.
glaube. Dunkelgrün, fast schwarz. Da gefällt mir einfach der Titel extrem.
Ich
Aber
auch. Ich finde den Titel auch was.
das zweite Buch, jetzt fällt mir gerade das Licht.
Das Licht ist hier viel heller oder so.
Ja, das Licht ist hier viel heller. Fand ich besser.
Ich
Aber
auch, ich auch.
ich
Ich
kann dir
fand es
nicht
auch
sagen,
besser.
wieso. Ich kann dir nicht sagen, wieso. Weil beide
Doch, ich
wirklich,
weiß
wirklich,
warum.
wirklich tolle Bücher sind. Aber
Ja.
ja, und deswegen muss ich auch die Wut, die bleibt, lesen. Da war mir nicht bewusst, dass da auch tatsächlich queere Inhalte drin sind. Finde ich cool.
Ja, aber eben, ich glaube, das ist auch bei ihr etwas, sie versucht das auch irgendwie auch gar nicht so krass zu pushen oder so. Das ist halt einfach drin. Das ist einfach drin,
Ja.
weil ihr das wichtig ist und das darf einfach auch stattfinden ohne. Und in dem Fall finde ich es jetzt zum Beispiel auch okay, dass der Verlag da irgendwie nicht krass drauf hinweist, weil das hat ja eigentlich keine Relevanz dafür, ob man das Buch liest oder nicht, weil es
Ja.
im Endeffekt für die Story keine Rolle spielt, ob die Protagonistin einen Crush auf ein Mädchen oder einen Jungen hat.
Ja, stimmt. Nee, ich komme mal noch zu einem letzten Buch, was ich unbedingt noch lesen will, aber eben auch noch nicht gelesen habe, und das ist Märchenland für alle. Das ist, glaube ich, ein Buch, das aus Ungarn kommt und so ein bisschen als Gegenbewegung, ich glaube, es ist Ungarn. Ich hoffe, ich lüge hier gerade nicht. Aber so als Gegenbewegung als Gegenbewegung gegen Queerfeindlichkeit und Homophobie speziell in dem Land auch entstanden ist und wo es auch heißt, ja, Kinder sollen sowas nicht lesen und das müssen wir irgendwie zensieren. Und das heißt, es sind queere Märchengeschichten, die jetzt eben auch ins Deutsche übersetzt worden sind und, soweit ich weiß, sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet sind. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das richtig gesehen habe, aber das ist eben auch so queere Märchen, finde ich, sind was total Cooles und hätte ich auch super Bock, irgendwie selber zu schreiben. Und habe ich auch übrigens schon, es gibt eine Kurzgeschichte von
Stimmt.
mir beim Drachenmond Verlag in der neuen Märchenanthologie, aber eben dieses Märchenland für alle ist auch was ich unbedingt noch lesen will und was auch ein total sweetes Cover hat. So, also ja, queere Märchen, damit kriegt man mich.
Nice. Okay, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir sind eigentlich am Ende dieser Folge angelangt. Ich gebe einen Ausblick auf den nächsten Monat. Wenn ihr uns hier auf diesem Podcast folgt, wie sagt man das, wenn ihr diesem Podcast hier folgt, dann könnt ihr uns dann natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Vielleicht macht ihr das auch schon und ihr seid alle super herzlich eingeladen, mitzulesen. Eigentlich spielt es nicht so eine Rolle, ob ihr queer seid oder nicht und auch egal, wie sehr ihr da schon drin steckt. Wir freuen uns einfach über alle, die sich mit queerer Literatur beschäftigen. Und im nächsten Monat werden wir gemeinsam Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit lesen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man den Namen genau richtig ausspricht. Weißt du das?
Ich glaube, das ist Gianni Jovanovic, würde ich mal sagen. Und
Genau.
Oyinda Mola Alashe, das habe ich jetzt vielleicht gerade beides ein bisschen nicht 100% akkurat ausgesprochen, aber die zwei AutorInnen haben zusammen sozusagen eine Art Memoir geschrieben von Gianni, der Roma ist und über sein Leben spricht als schwuler Roma, der als Kind geheiratet hat und auch Kinder hat. Ja, von der Ausgrenzung, die er erfahren hat, als auch dem Glück, das er erfahren hat, so. Und es ist ein echt cooles Buch. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr nächsten Monat dann mit uns reinschaut.
Yes. Okay, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser ersten Folge. Ich fand, das hat richtig Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf nächste Folgen. Darum, wenn ihr uns noch nicht hier folgt, dann macht das gerne. Teilt den Podcast auch gerne. Wir sind da sonst nicht so mega krass, aber es ist ein neues Projekt. Und was wir auch noch sagen wollen, das haben wir noch nicht gesagt, aber ganz, ganz herzlichen Dank an GGG Kulturkick und Fonds Respekt, die uns mit einem Beitrag unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, diese Arbeit zu machen. Wir haben das erste Jahr komplett selber finanziert und alles irgendwie auch selber gezahlt und das war auch voll okay. Aber um jetzt ein bisschen weiter zu wachsen und auch diesen Podcast zu machen, freuen wir uns sehr über diese Unterstützung. Darum Shoutout an euch.
Yes, merci beaucoup.
Oui. Und ja, gebt uns gerne 5 Sterne oder so viele, wie es euch, wie ihr denkt. Dass es,
nee, 5 Sterne, egal was ihr denkt.
Aber 5 Sterne wäre schon ganz nice. Ja. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder sehen uns auf Instagram. Ihr könnt uns übrigens auch super gerne Nachrichten schreiben, auch wenn ihr mal das Gefühl habt, wir haben ein Buch vergessen oder so. Wir gucken uns das gerne an.
Oder ihr seid sogar selber AutorIn und habt ein Buch, das ihr promoten wollt. Dann hören wir auch immer gerne von euch, weil wir versuchen, alles auf dem Radar zu haben, aber wir haben definitiv nicht alles auf dem Radar.
Es ist so schwierig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also Kai macht ja die Neuerscheinungen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du da immer alles durchackerst und wenn wir auch diese Mails immer angucken und irgendwie rausfinden müssen, was ist wirklich queer und was ist irgendwie auch nur eben dieses, ja, irgendwie ein halber Nebencharakter ist, bisschen bi.
Ja, es ist Arbeit, aber ich muss auch sagen, es macht Spaß, genauso wie es jetzt gerade Spaß gemacht hat, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Von daher, ich freue mich auf die nächsten Monate. Und du darfst jetzt ein schönes Schlusswort haben hier.
Okay. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, whatever, wann ihr euch das anhört. Und nehmt euch heute Zeit, lest ein queeres Buch oder ein bisschen Zeit für euch selber. Ist immer wichtig und richtig. Das mache ich jetzt, nachdem ich die aufgenommen habe, auch gleich. Ich werde ein bisschen lesen und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!
Bye-bye!